Durch die ganze Menschheitsgeschichte hindurch haben die unterschiedlichsten Menschen in den unterschiedlichsten Situationen ganz unterschiedliche Gespräche mit Gott geführt. Und genau solche Gespräche mit Gott, solche Gebete, schauen wir uns hier in unseren Gottesdiensten seit 3 Wochen ein bisschen genauer an. Es ging um Gespräche voller Verzweiflung und voller Jubel, um Gespräche der Reue und der Vergebung. Und heute, kurz vor der Sommerpause, wird es nochmal um ein letztes Gebet gehen, das wieder total anders ist und auch wieder total erstaunlich. Mit Gott im Gespräch ist diesmal ein Mann namens Paulus. Paulus war ein sehr interessanter Mann. Er war ein strenger Jude, der die ersten Kirchen, die im Mittelmeerraum entstanden sind, aufs Übelste bekämpft hat. Der hatte richtig Blut an den Händen kleben und dann hat er eine 180-Grad-Wende gemacht. Er hat Jesus kennengelernt und dieser Jesus hat sein Leben so auf den Kopf gestellt, dass dieser Paulus plötzlich aufgehört hat, Kirchen und Christen zu verfolgen und zu bekämpfen, und stattdessen hat er angefangen, selbst Kirchen zu gründen und so vielen Menschen wie möglich von dem zu erzählen, was er mit Jesus erlebt hat. Und das hat ihm dann auch regelmäßig große Schwierigkeiten eingebrockt. Einmal zum Beispiel, da war er zu Besuch in der großen Hafenstadt Ephesus, eine aufstrebende Stadt, eine wirtschaftlich starke Stadt, bekannt für eines der 7 antiken Weltwunder, den Tempel der griechischen Göttin Artemis, ein gewaltiges, imposantes Bauwerk. Und dort ist es zu einer echt heiklen Situation für ihn gekommen. Es war nämlich so, dass es in dieser Stadt einen Wirtschaftszweig gab, der sehr stark von dem Artemis-Tempel dort profitiert hat, nämlich das Handwerk der Silberschmiede. Die haben so kleine Artemis-Statuen angefertigt und die ganzen Pilger, die zu dem Tempel gepilgert sind, die haben dann diese kleinen Silberstatuen gekauft und den Schmieden ganz viel Geld in die Kassen gespült. Und als dann immer mehr Menschen in der Region angefangen haben, an Jesus zu glauben, und deswegen auch aufgehört haben, diese Artemis-Statuen zu kaufen, da hatten die Silberschmiede plötzlich Angst um ihr Geschäft. Und wie das so ist, wenn Menschen Angst bekommen um das, was ihnen wichtig ist, dann kann es sehr unberechenbar werden. Und plötzlich stand da ein Mob auf der Straße und wollte mit Paulus und mit seinen Freunden abrechnen. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Wenn ihr mögt, könnt ihr euch die auch nochmal zu Hause durchlesen. In der Apostelgeschichte 19 steht die in der Bibel. In dem Fall ist es nochmal gut gegangen für Paulus, weil der amtierende Stadtpräfekt ein sehr umsichtiger Mann war und eingeschritten ist, bevor es eskaliert ist. Aber Paulus gerät dann im Laufe seines Lebens immer wieder in solche Situationen und eines Tages sitzt er schließlich wegen seines Glaubens im Gefängnis und er schreibt seinen Freunden in Ephesus, mit denen er diese Situation damals durchgemacht hat, einen Brief. Und in diesem Brief formuliert er ein Gebet, ein Gespräch mit Gott. Das ist mal so ganz nebenbei ein kleiner Hinweis darauf, wie unterschiedlich Gebete aussehen können. Man kann Gebete laut aussprechen, wie wir das eben im Gottesdienst gemacht haben. Man kann im Stillen, in Gedanken mit Gott im Gespräch sein. Man kann Gebete auch in Form von Liedern beten, was wir auch hier jede Woche im Gottesdienst machen. Und man kann Gebete auch aufschreiben. Auch das versteht Gott. Beim Reden mit Gott geht's nicht darum, irgendeine starre Form penibel einzuhalten. Gebete können ganz unterschiedliche Formen annehmen, wie zum Beispiel hier eine schriftliche Form. Aber das wirklich Spannende an diesem Gespräch mit Gott ist nicht die Form, sondern der Inhalt. Und den wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer angucken. Stell dir nur mal kurz vor, du würdest im Gefängnis sitzen. Und zwar nicht in so einem modernen Gefängnis mit integriertem Fitnessstudio, sondern in einem dunklen Loch. Bei Wasser und Brot. Zu Unrecht. Einfach nur, weil du zu deinen Überzeugungen gestanden hast. Was würdest du beten? Was würdest du Gott sagen? Um was würdest du ihn bitten? Paulus beginnt sein Gespräch mit Gott mit den Worten: Vater Gott, ich kann nicht anders, als vor dir niederzuknien und dich anzubeten. Und er schließt mit der Aussage: Dir Gott gebührt durch Jesus Christus die Ehre für immer und ewig. Paulus betet Gott an. Er sitzt im Gefängnis und er betet Gott an. Das heißt, er rückt Gott in den Mittelpunkt seines Lebens. Er sagt, Gott, du bist das Beste und das Wichtigste in meinem Leben. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Gott, ich habe so viel Grund, dir dankbar zu sein. Du bist so gut. Und eingebettet in diese Aussagen der Anbetung formuliert Paulus dann eine Reihe von Bitten für seine Freunde. Paulus, der gerade im Gefängnis sitzt, bittet nicht für sich selbst, sondern für seine Freunde in Ephesus, für seine Freunde, von denen er weiß, die leben gerade in einer Stadt, in der sie nicht willkommen sind. Sie leben unter Menschen, die ihnen direkt oder indirekt vermitteln, ihr seid hier fehl am Platz, wir wollen euch nicht, euer Zuhause ist woanders, aber nicht hier. Und Paulus verliert in seinem gesamten Gebet kein einziges Wort über sich selbst, obwohl seine eigenen Umstände vermutlich noch um einiges schlimmer waren als die von seinen Freunden in Ephesus. Ich meine, wie muss sich das anfühlen, wenn man von der Gesellschaft weggesperrt wird? Das widerspricht doch allen Sehnsüchten und Wünschen, die man als Mensch in sich trägt. Wir sehen uns doch danach, angenommen und willkommen zu sein, oder? Also, ich sehne mich danach. Ich sehne mich danach, gewollt und geliebt zu sein. Ich sehne mich nach authentischen und ehrlichen Beziehungen, keine Masken tragen zu müssen, mich zurücklehnen zu dürfen, nichts beweisen zu müssen, mich geborgen und am richtigen Platz zu wissen. Ich sehne mich danach zu wissen, hier gehöre ich hin. Und ich glaube, danach sehnt sich irgendwo jeder. Ich glaube, jeder verspürt mal mehr, mal weniger so ein unterschwelliges Heimweh vielleicht, so eine Sehnsucht nach einem Ort, an dem alles in Ordnung ist, an dem man weiß, man ist gewollt und geliebt, wo man Wurzeln schlagen kann, wo man einen sicheren Halt hat. Ich habe euch auf Seite 2 ein Zitat von dem Rapper Sido abgedruckt. Der beschreibt das so: Wenn alles um mich herum im Chaos versinkt, dann öffne ich diese Tür und schaue mich um und da seid ihr. Endlich bin ich wieder hier. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Hier ist mein Unterschlupf im Krieg. Ihr holt mich runter, wenn ich flieg. Ihr seid der Grund, warum es mich gibt. Zu Hause ist die Welt noch in Ordnung. Warum wirbt die CDU mit dem Slogan Heimat, aber sicher? Warum wird man im Radio Potsdam immer mit einem freundlichen Willkommen zu Hause begrüßt? Vielleicht, weil dieses Wort Heimat ganz viel von dem zum Ausdruck bringt, wonach wir uns sehnen. Ich habe letzte Woche angefangen, folgendes Buch zu lesen. Generation beziehungsunfähig von Michael Nast. Eine geniale Gesellschaftsanalyse dieses Buch. Und an einer Stelle in dem Buch, da berichtet er von einem Gespräch mit seinem Freund Matthias. Und Matthias erzählt ihm total resigniert: Weißt du, ich passe einfach nicht mehr in mein Leben. Ich fühle mich total fehl am Platz. Ich wohne im Prenzlauer Berg in einer schnieken Eigentumswohnung, perfekt durchgestylt. Ich muss mir um Geld keine Sorgen machen. Ich habe eine tolle, liebevolle Freundin. Wir denken über Kinder nach. Ich kann es mir abends mit meinem Feierabendbier auf meiner Designer-Couch bequem machen. Und trotzdem fühle ich mich fehl am Platz. Ich fühle mich nicht zu Hause. Da steckt eine Sehnsucht in mir, die sich selbst von alledem nicht stillen lässt. Und als ich das gelesen habe, da musste ich an das Gespräch denken, was Paulus mit Gott geführt hat. Und ich habe so gedacht, das ist irgendwie verkehrte Welt. Wenn ich mir die Umstände anschaue, in denen Paulus gesteckt hat, und das vergleiche mit der Situation von diesem Matthias, der scheinbar sein perfektes Leben lebt, dann hätte ich das Gebet des Paulus eigentlich von diesem Matthias erwartet. Wenn ich mir das alles vor Augen halte, Wohnung im Prenzlauer Berg, tolle Freundin, bald Kinder, keine Geldprobleme, dann kann ich nicht anders, als anbeten vor dem Vater niederzuknien. Ihm gebührt für immer und ewig die Ehre. Aber es ist genau andersrum. Der, dem äußerlich nichts zu fehlen scheint, der fühlt sich total entwurzelt und heimatlos und fehl am Platz. Und der, der von der Gesellschaft weggesperrt wurde, sein Dasein in einem dunklen Loch fristet und rein äußerlich keinerlei Grund hat, sich geborgen und gewollt und heimisch zu fühlen, der strotzt vor Dankbarkeit und Zuversicht. Und ich habe mich gefragt, wie kann das sein? Wie kann Paulus in seiner Situation ein solches Gebet sprechen? Wie kann es sein, dass Paulus sich um seine eigenen äußeren Umstände so wenig Sorgen zu machen scheint und dass er in einer solchen Situation auf die Knie fällt und Gott anbetet? Und ich glaube, die Antwort auf diese Frage steckt in dem, was Paulus hier in diesem Gebet noch betet. Im mittleren Teil des Gebets, da betet Paulus für seine Freunde in Ephesus, die sich ähnlich wie er selbst in einer Situation befinden, in der sie nicht willkommen sind. Ihnen wird direkt oder indirekt vermittelt, ihr seid hier fehl am Platz, wir wollen euch nicht, ihr seid woanders zu Hause, aber nicht hier. Und dass Paulus jetzt auch noch im Gefängnis sitzt, das verunsichert die Christen in Ephesus nochmal zusätzlich. Und was Paulus dann in dieser Situation für seine Freunde bittet, das hat erstaunlicherweise nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, dass sich ihre äußeren Umstände bessern sollen. Sondern er betet, Gott gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Paulus betet nicht für eine äußerliche Veränderung, sondern für eine innere. Er betet nicht dafür, dass veränderte Umstände seinen Freunden in Ephesus dabei helfen, endlich Geborgenheit und Heimat und Ruhe zu erleben, sondern er betet dafür, dass seine Freunde diese Geborgenheit und Heimat und Ruhe immer mehr aus einer anderen Quelle beziehen, die nicht von äußerlichen Faktoren abhängig ist. Und Paulus ist davon überzeugt, es gibt ein stabiles Fundament, das man sich nicht selbst zusammenbasteln muss und das auch dann noch besteht, wenn man im Gefängnis sitzt und wenn die eigenen Lebensumstände gerade alles andere als wohlig sind. Und in seinem Gebet wird klar, dieses Fundament sieht Paulus in Gott, in Jesus. Und deswegen betet er. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt. Da redet er von einer Heimat, die wir nicht in der großen, weiten Welt suchen müssen, sondern von einer Heimat, die Jesus zu uns bringt, die er in uns hineinlegt, indem er uns so nahe kommt, wie nur irgendwie möglich. Und dann betet er weiter, es ist mein Gebet, dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Da redet er von einem Fundament, das ich mir nicht selbst zurechtgießen muss, sondern von einem Fundament, für das Gott in seiner Liebe schon längst den Zement zurechtgerührt hat. Das scheint seine Hoffnung und seine Gewissheit zu sein. Und das wirft zwei Fragen auf. Erstens, wie kommt Paulus auf den Gedanken, dass gerade Jesus derjenige sein sollte, durch den diese Sehnsucht nach einem festen Fundament gestillt wird? Und zweitens, was ändert sich, wenn tatsächlich Jesus diese Sehnsucht stillt? Zur ersten Frage, wie kommt Paulus auf den Gedanken, dass diese Sehnsucht nach einem festen Fundament, nach einem sicheren Ort, nach Heimat, gerade durch Jesus gestillt werden kann? Und die Antwort, die die Bibel uns auf diese Frage gibt, die lautet, dass unsere wahre Heimat schon immer bei Gott war und dass unsere Sehnsucht deshalb auch nur bei ihm gestillt werden kann. Dafür hat Gott uns gemacht. Bei Gott blühen wir richtig auf. Bei Gott entfaltet sich unsere wahre Pracht, in Gott verwurzelt zu sein. Das bedeutet, von seiner Liebe und von seiner Freundlichkeit und von seiner Stärke zu zehren. Das Problem ist nur, wir sind entwurzelt. Und die Bibel beschreibt von vorne bis hinten, wie wir Menschen immer wieder die Entscheidung treffen, nichts mit Gott, mit unserer wahren Heimat zu tun haben zu wollen. Wir haben uns selbst entwurzelt. Wir leben getrennt von unserer wahren Heimat. Und seitdem suchen wir nach Ersatz. Und wir sagen uns, wenn meine äußeren Umstände nur so und so wären, wenn ich nur endlich den perfekten Partner finden würde, oder wenn ich nur endlich mal unsere Wohnung neu möblieren würde, oder wenn ich nur endlich den Job finden würde, der wirklich zu mir passt, dann würde ich mich endlich zu Hause fühlen. Das würde meine Sehnsucht stillen. Aber das tut es nicht. Jedenfalls nicht endgültig und nicht vollkommen, oft noch nicht mal ansatzweise, weil äußere Umstände niemals das kompensieren können, was wir an Gott verloren haben. Eine schöne Wohnung, gesellschaftliche Beliebtheit, sogar eine liebevolle Beziehung können letztendlich nicht die Art von Heimat bieten, die Gott uns bietet. Und deswegen ist die einzige Möglichkeit, unser Heimweh endgültig zu stillen, dass unsere Verwurzelung in Gott wiederhergestellt wird. Und genau das tut Jesus und sonst niemand. Und wie Jesus das tut, das beschreibt Paulus nur ein Kapitel vorher in demselben Brief, den er an seine Freunde in Ephesus schreibt, mit folgenden Worten. Wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. Weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Jesus stellt unsere Verwurzelung wieder her, indem er selbst die totale Entwurzelung erleidet, die letztendlich in seinem Tod gipfelt. Jesus erleidet die totale Heimatlosigkeit. Er verlässt seine eigentliche Heimat, den Himmel. Er kommt in einem fremden Stall zur Welt. Er wird als Kind in ein fremdes Land vertrieben. Er kriegt in einem unfairen Gerichtsprozess zu spüren, was es bedeutet, abgelehnt und letzten Endes ausrangiert zu werden, nicht willkommen zu sein. Er erleidet am Kreuz die völlige Entfremdung von Gott und er wird in einem fremden Grab bestattet. Jesus erleidet die totale Heimatlosigkeit, um uns einen neuen Zugang zu unserer wahren Heimat zu ermöglichen. Er erleidet die völlige Entwurzelung, um uns neu in Gott zu verwurzeln. Das Recht, in Gottes Nähe zu sein, zu seiner Familie zu gehören, bei ihm zu Hause zu sein, in ihm verwurzelt zu sein, dieses Recht haben wir willentlich weggeschmissen und verwirkt. Wie oft habe ich persönlich Gott schon den Stinkefinger gezeigt? Wie oft habe ich schon vollen Bewusstseins seine Liebe mit Füßen getreten? Wie oft war es mir schon scheißegal, wie ich mit ihm und mit meinen Mitmenschen umspringe? Auf wie viele verschiedene Arten und Weisen habe ich in meinem Leben schon grandios bewiesen, dass mir dieses Recht, in seiner heiligen, liebevollen, makellosen Gegenwart verwurzelt zu sein, einen feuchten Dreck wert ist. Und dieses Recht wieder zu erlangen, ist extrem kostspielig. Das können wir uns nicht erarbeiten, das kann uns nur von jemandem geschenkt werden, der dieses Recht noch besitzt. Was letztendlich nötig ist, ist ein Tausch. Und genau diesen Tausch bietet Jesus uns an. Er gibt seine Rechte auf und überträgt sie uns. Deswegen schreibt Paulus, wie stand es denn früher um euch? Früher hattet ihr keinerlei Beziehung zu Christus. Ihr wart total entwurzelt. Euer Leben in dieser Welt war ein Leben ohne Hoffnung, ein Leben ohne Gott. Doch das alles ist durch Jesus Christus Vergangenheit. weil Christus sein Blut für euch vergossen hat, weil er die totale Entwurzelung, die totale Heimatlosigkeit erlitten hat, seid ihr jetzt nicht mehr fern von Gott, sondern habt das Vorrecht, in seiner Nähe zu sein. Ihr seid jetzt nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und damit zur zweiten Frage. Wenn das wirklich stimmt, wenn Jesus uns wirklich mit Gott versöhnt und uns neuen Zugang zu unserer wahren Heimat geschenkt hat, nach der wir uns so sehr sehnen, was verändert sich dadurch? Und da könnte man sicherlich einiges nennen. Ich möchte es mal auf drei Dinge beschränken, die auch hier bei Paulus in seinem Gebet zum Vorschein kommen. Wenn Jesus uns wirklich mit Gott versöhnt hat und er uns neuen Zugang zu unserer wahren Heimat bei Gott geschenkt hat, dann macht das drei Dinge mit uns. Es lässt uns erstens gelassener mit äußeren Umständen umgehen. Es lässt uns zweitens tiefgründiger für andere beten. Und es lässt uns drittens anbetend vor Gott niederknien. Diese drei Dinge kann man hier bei Paulus sehen. Es lässt uns gelassener mit äußeren Umständen umgehen. Paulus sitzt im Gefängnis und trotzdem betet er mit keiner Silbe für seine eigene Freilassung. Nicht, dass das falsch wäre, das zu tun, überhaupt nicht. Es ist total angemessen, auch Gott das eigene Leid zu klagen und ihm zu sagen, was einen bedrückt. Aber die Tatsache, dass seine äußeren Umstände so prekär sind, die scheint Paulus hier gar nicht so wichtig zu sein. Seine Gewissheit, in Jesus geborgen und geliebt und verankert zu sein, die ist für ihn so präsent und so real, dass seine äußeren Umstände irgendwie an Gewicht verlieren und an Dramatik verlieren. Und selbst der Tod als die ultimativ schlimmste Lebenssituation, die einem im Gefängnis wahrscheinlich auch damals gedroht hat, selbst dieser Tod scheint für Paulus seinen Schrecken verloren zu haben. Weil er weiß, dass Jesus auferstanden ist und den Tod besiegt hat. Und weil er weiß, dass selbst der Tod ihm seine wahre Heimat bei Gott nicht mehr nehmen kann. Was sind die Umstände, von denen du dich gerade getrieben fühlst? Was sind die Dinge, von denen du dir denkst, wenn sich das ändern würde, dann könnte ich durchatmen, dann könnte ich mich geborgen und geliebt fühlen, dann hätte ich einen sicheren Halt. Kannst du das glauben, dass Jesus dir Geborgenheit und Liebe und Verwurzelung und ein Zuhause schenken will, unabhängig von deinen Umständen? Unabhängig davon, ob du gerade im Gefängnis sitzt oder nicht? Wenn Jesus uns wirklich mit Gott versöhnt hat und er uns einen neuen Zugang zu unserer wahren Heimat bei Gott geschenkt hat, dann lässt uns das erstens gelassener mit äußeren Umständen umgehen. Und es lässt uns zweitens tiefgründiger für andere beten. Paulus wünscht seinen Freunden in Ephesus genau das, was auch er persönlich als so unfassbar wertvoll kennengelernt hat. Nämlich in der Liebe Gottes verwurzelt zu sein. Er betet nicht dafür, dass veränderte äußere Umstände seinen Freunden in Ephesus dabei helfen, endlich Geborgenheit und Heimat und Ruhe zu erleben, weil er genau weiß, dass auch die schönsten äußeren Umstände diese Sehnsucht niemals vollständig stillen könnten. Er betet nicht dafür, dass sich Äußerlichkeiten ändern. Er betet für das Wurzelwerk. Ich musste da an einige Gebete denken, die ich in den letzten Jahren immer wieder für meine mittlerweile verstorbene Oma gebetet habe. Ich habe oft dafür gebetet, dass sie gesundheitlich wieder auf den grünen Zweig kommt. Und manchmal, wenn ich gebetet habe, dann habe ich so gedacht, das Gesundwerden ist eigentlich nur Nebensache. Was ich mir eigentlich für meine Oma wünsche, ist, dass sie sich in Gottes Liebe so geborgen und zu Hause und verankert weiß, dass selbst ihre Krankheit sie nicht mehr in die Hoffnungslosigkeit stürzen kann. Das wünsche ich mir wirklich für sie. Und ich will irgendwie lernen, mehr so zu beten. Wenn Jesus uns wirklich eine neue Heimat schenkt, eine neue Verwurzelung, ein neues Geborgensein, dann lässt uns das erstens gelassener mit äußeren Umständen umgehen, dann lässt uns das zweitens tiefgründiger für andere Menschen beten und es lässt uns drittens anbetend vor Gott auf die Knie gehen. Anbetung, das ist das, was passiert, wenn etwas das Wichtigste in unserem Leben wird. Wenn wir etwas anbeten, dann dreht sich unser ganzes restliches Leben um diese eine Sache. Und dann ordnen wir alles andere dieser einen Sache unter, sogar uns selbst. Nicht, weil wir uns dazu gezwungen fühlen, sondern weil es einfach die einzig angemessene Reaktion zu sein scheint. Und deswegen geht Paulus hier auf die Knie. Ich kann nicht anders, als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Gott ist so gut zu mir und zu uns allen. Wie könnte ich anders, als mein Knie vor ihm zu beugen? In ihm ist mein Halt. In ihm ist mein Zuhause. Bei ihm darf ich sein. Er liebt mich ohne Maßen. Auch wenn ich im Gefängnis sitze, angesichts seiner Liebe, verblassen meine äußeren Umstände. Ihr habt vielleicht auf Seite 2 im Programmheft den Satz gelesen, Anbetung heißt uns Gottes Schönheit und Größe deutlich zu machen und darauf mit unserem Herzen zu reagieren. Anbetung ist die Reaktion auf das, was uns an Gott begeistert. Und wenn Jesus wirklich derjenige ist, der unsere Sehnsucht nach Heimat und nach einem sicheren Ort und nach Geborgenheit und Liebe ein für allemal stillt und am besten stillt, dann lässt uns das nicht nur gelassener mit äußeren Umständen umgehen und dann lässt uns das nicht nur tiefgründiger für andere beten, dann gibt uns das auch allen Grund, begeistert von Gott zu sein und ihn anzubeten. Selbst dann, wenn unsere äußeren Umstände gerade nicht danach schreien, bejubelt zu werden. Und dann ist das Beste, was wir tun können, auf diesen Jesus zu schauen. Auf den zu schauen, der uns neu verwurzelt hat. Auf den zu schauen, der seine Heimat aufgegeben hat, um uns eine neue und bessere Heimat zu schenken. Auf den, der uns mit einer starken und gütigen Liebe liebt. Auf den, der sogar den Tod bezwungen hat, damit unsere Heimat nie wieder verloren geht. Schau auf Jesus. Und dann wirst du vielleicht auch, wie Paulus, sagen, ich kann gar nicht anders. Und ich will auch gar nicht anders, als meine Knie vor dir, Jesus, zu beugen und dich anzubeten. Amen.